Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir von Flickgocke Schaumburg heißen Sie herzlich willkommen zu MAST, der Umsatzsteuer-Live-Podcast von FGS. Ein Muss für jeden Umsatzsteuerrechtler. Wir begrüßen Sie wie jeden dritten Dienstag des Monats ganz herzlich zu einer neuen Folge, heute der Folge 61. Und wir, das sind Brigitte Körner, meine geschätzte Kollegin aus München und ich vom Standort Stuttgart.
Guten Morgen,
Folgende Themen
Matthias,
haben.
und guten Morgen in die Runde. Entschuldigung, du darfst loslegen.
Guten Morgen, Brigitte. Wir haben Ihnen ganz spannende Themen mitgebracht, wie jedes Mal. Dieses Mal BFH vom 5. Dezember 2024. Hier geht es um die Umsatzsteuer bei der Verwaltung unselbstständiger Stiftungen. Eine Entscheidung des BFH vom 11. Dezember 2024. Unentgeltliche Trocknung von Holzhackschnitzeln und vom 22. Januar 2025 die Aufteilung eines einheitlichen Gesamtentgelts in der Systemgastronomie, wenn Liefergegenstände unterschiedlichen Steuersätzen unterliegen. Ja, Brigitte, du hattest heute das BFH-Verfahren zur Verwaltung nicht unselbstständiger Stiftungen durch einen eingetragenen Verein mitgebracht. Unselbstständige Stiftungen, das klingt jetzt nicht nach einem ganz alltäglichen Sachverhalt. Kannst du kurz einordnen, was eine unselbstständige Stiftung ist?
Ja, gern, Matthias. Also eine unselbstständige Stiftung ist, wie der Name auch schon sagt, keine selbstständige juristische Person, sondern eben eine Stiftung, die durch einen Treuhänder verwaltet wird. Und deswegen wird diese unselbstständige Stiftung auch Treuhandstiftung genannt. Wie funktioniert das? Es funktioniert so, dass der Stifter hier sein Vermögen also an eine natürliche oder eine juristische Person überträgt und diese Person verwaltet dieses Vermögen dann gemäß den festgelegten Stiftungszwecken und zwar wirtschaftlich getrennt von ihrem eigenen Vermögen, also als Sondervermögen. Im Gegensatz zu einer selbstständigen Stiftung, die ja auch durch staatliche Anerkennung rechtsfähig wird, kann eine unselbstständige Stiftung nicht eigenständig am Rechtsverkehr teilnehmen. Das heißt also, dass die Verträge vom Treuhänder geschlossen werden müssen und dieser Treuhänder ist auch der rechtliche Eigentümer des Stiftungsvermögens. Der Vorteil dieser unselbstständigen Stiftung ist, dass sie keine behördliche Genehmigung braucht und dass auch kein Mindestkapital erforderlich ist. Und daher kommen unselbstständige Stiftungen in der Praxis auch gar nicht so selten vor. Also es gibt Unternehmen, die unselbstständige Stiftungen aufsetzen, um damit soziale und kulturelle Projekte zu fördern. Es gibt vermögende Familien, die durch unselbstständige Stiftungen eine Verwaltung des Vermögens über Generationen hinweg bezwecken. Und natürlich auch im kirchlichen und im wissenschaftlichen Bereich gibt es immer wieder unselbstständige Stiftungen dann zur Förderung und Finanzierung von verschiedenen Projekten.
Ja, vielen Dank, Brigitte. Und im Verfahren des BFH, worum ging es da genau?
Also da geht es jetzt um die Frage der Umsatzsteuerbarkeit von Beratungs- und Verwaltungsleistungen, die der Treuhänder in Bezug auf die unselbstständige Stiftung erbringt. Und man kann den Sachverhalt mal vereinfacht zusammenfassen. Es gab hier einen Kläger, das war ein eingetragener Verein, der nach seiner Satzung gemeinnützige Zwecke gefördert hat. Und im Rahmen seiner Tätigkeit unterstützte dieser Kläger eben als Treuhänder auch Stiftungsvermögen. Er hat diese Stiftungsvermögen beraten und er hat sie auch getrennt von seinem übrigen Vermögen dann verwaltet. Vertraglich gab es dann hier sogenannte Treuhandverträge oder aber Verträge über Schenkungen mit Auflage. Und diese Verträge wurden zwischen dem Verein einerseits und dem jeweiligen Stifter andererseits geschlossen. Es gab dann zusätzlich zu den Verträgen beziehungsweise ergänzend dazu noch Satzungen, die auch vom Kläger dann mit dem Stifter gemeinsam aufgesetzt worden sind. Und es gab im Sachverhalt ganz viele unselbstständige Stiftungen. Es gab aber eine konkrete Stiftung, nämlich diese Stiftung W. Und für diese Stiftung hatte der Kläger hier einen Treuhandvertrag zur Begründung einer rechtlich nicht selbstständigen Stiftung im Wege einer Schenkung unter Auflage geschlossen. Und dieser Vertrag sah unter anderem vor, dass der Kläger, also der Verein hier, dieses übertragene Vermögen dann nach den vorgegebenen Zwecken, das waren gemeinnützige Zwecke, verwalten soll. Und der Stifter erhielt dann einen Stiftungsbeitrag. Die Höhe dieses Stiftungsbeitrags war abhängig vom Stiftungsvermögen. Und mit diesem Stiftungsbeitrag, der jährlich entnommen werden konnte, waren insbesondere die Verwaltungs- und die Beratungsleistungen des Klägers dann abgegolten. Jetzt hat der Kläger im Sachverhalt diesen Stiftungsbeitrag zunächst mal nicht als umsatzsteuerbar und umsatzsteuerpflichtig behandelt. Das heißt, er hat hier auch keine Umsatzsteuer dann darauf abgeführt.
Ja, und ich nehme an, das Finanzamt sah das anders.
Ja, ganz genau. Also das Finanzamt ging hier tatsächlich von einem Leistungsaustausch zwischen dem Kläger und der unselbstständigen Stiftung aus.
Ja, interessant. Und kann die unselbstständige Stiftung denn überhaupt Leistungsempfänger sein? Du sagtest ja, sie nimmt ja selbst gar nicht am Rechtsverkehr teil.
Ja, genau, das hat das FG Münster dann in der Vorinstanz auch verneint und kam dann auch zum Ergebnis, dass hier also kein Leistungsaustausch zwischen dem Kläger und der Stiftung stattfindet. Und der BFH hat das auch im Revisionsverfahren so bestätigt. Er sagt eben, die unselbstständige Stiftung kann nicht Leistungsempfängerin sein, dass sie nicht rechtsfähig ist. Und der Kläger hier als Treuhänder, der kann auch keine Leistung an sich selbst erbringen. Er ist der Eigentümer des Vermögens, das er da verwaltet, aber er kann hier keine Leistung gegenüber sich selbst eben ausführen. Jetzt sah der BFH aber trotzdem einen Leistungsaustausch als gegeben an, der auch steuerbar und steuerpflichtig ist, und zwar zwischen dem Kläger und dem Stifter.
Und wie begründet der BFH das Vorliegen eines steuerpflichtigen Leistungsaustauschs jetzt zwischen dem Treuhänder und dem Stifter?
Also da wiederholt der BFH zunächst mal die allgemeinen Grundsätze, wie wir sie auch aus der Rechtsprechung kennen. Ein Leistungsaustausch liegt mal vor, wenn ich einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen einer Leistung und einem Gegenwert habe. Es muss ein Rechtsverhältnis geben und im Rahmen dieses Rechtsverhältnisses müssen eben gegenseitige Leistungen ausgetauscht werden, wobei dann die Vergütung hier den tatsächlichen Gegenwert für die Leistung, die dem Leistungsempfänger erbracht wird, bilden muss. Jetzt ist es nach ständiger Rechtsprechung ja auch so, auch wenn jetzt ein Leistender im Auftrag eines anderen eine Aufgabe übernimmt und dafür dann lediglich einen Aufwendungsersatz erhält, auch dann liegt ja nach ständiger Rechtsprechung ein Leistungsaustausch vor. Und auch zur Person des Leistungsempfängers wiederholt der BFH jetzt hier nochmal allgemeine Grundsätze. Er sagt, dass als Leistungsempfänger grundsätzlich derjenige anzusehen ist, der aus dem zugrunde liegenden Schuldverhältnis als Auftraggeber berechtigt und verpflichtet ist. Und wichtig ist, dass der Leistungsempfänger identifizierbar ist und dass er einen Vorteil erhält, der dann auch zu einem Verbrauch im Sinne des Umsatzsteuerrechts führt. Laut BFH spielt es jetzt im Streitfall keine Rolle, ob die Vorteilszuwendung also dafür, ob jetzt hier eine Vorteilszuwendung an den Stifter und auch ein Verbrauch durch den Stifter vorgegeben ist, dass das Vermögen ja tatsächlich gar nicht mehr dem Stifter zuzurechnen war, sondern schon auf den Kläger übergegangen war. Also das ist nicht maßgebend. Maßgebend ist vielmehr, dass hier ein Rechtsverhältnis zwischen Kläger, Verein und Stifter vorliegt und im Rahmen dieses Rechtsverhältnisses auch die Erbringung entgeltlicher Verwaltungsleistungen geregelt war. Der BFH sieht jetzt hier den verbrauchsfähigen Vorteil für den Stifter darin, dass hier dieses übertragene Vermögen sachgerecht verwaltet wird und dass dabei eben auch die vorgegebenen Zwecke dann berücksichtigt werden. Unerheblich ist es laut BFH auch für die Annahme eines Leistungsaustauschs, ob hier noch eigene Vermögensinteressen des Stifters berücksichtigt werden oder wie jetzt im Sachverhalt dann auch wohltätige Zwecke. Das spielt hier keine Rolle.
Ja, okay, also der BFH knüpft dann hier ganz entscheidend an die vertraglichen Vereinbarungen an. Sehe ich das richtig?
Ja, genau, das ist richtig. Also es gab hier ja einen Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen Kläger und Stifter und in dem Geschäftsbesorgungsvertrag war auch das Entgelt für die Verwaltungsleistung geregelt. Der Vertrag sah auch noch bestimmte Kontroll- und Einflussrechte für den Stifter vor, was laut BFH dann auch für das Vorliegen eines Leistungsaustauschs spricht. Jetzt gab es noch andere Stiftungsvermögen, da konnte der BFH hier nicht durchentscheiden. Das lag daran, dass die Verträge insoweit nicht oder nicht vollständig vorlagen und deswegen hat der BFH die ganze Sache auch nochmal an das FG Münster zurückverwiesen und hier werden eben die Verträge dann auch nochmal zu prüfen sein.
Also ich nehme mit, dass bei der Vertragsgestaltung bzw. Prüfung von Verträgen im Zusammenhang mit unselbstständigen Stiftungen dann immer die Umsatzsteuer auch mitgedacht werden muss. Lässt sich aus dem Urteil sonst noch was für die Praxis ableiten?
Also der BFH hat hier nochmal erinnert an seine Rechtsprechung zur Verwaltung von Fonds, die ja auch als Sondervermögen organisiert sind. Und für diese Fonds geht der BFH schon seit längerem davon aus, dass auch hier eine Verwaltungsleistung der Kapitalanlagegesellschaft an die Anleger vorliegt, also an die Personen, die an dem Sondervermögen eben berechtigt sind. Und was der BFH auch noch ausführt, ist, dass man eben jetzt bei der Prüfung dann berücksichtigen muss, wenn man hier zum Ergebnis kommt, dass eine unentgeltliche Leistung des Treuhänders gegeben ist, dann müsse man hier also prüfen, ob jetzt hier eine unentgeltliche Wertabgabenversteuerung vorzunehmen ist oder ob es gegebenenfalls zu Einschränkungen dann beim Vorsteuerabzug kommt. Ja, um unentgeltliche Leistungen geht es auch in unserem nächsten Urteil. Und zwar geht es hier um Holzhackschnitzel. Und wenn Sie Mast regelmäßig hören, dann wissen Sie, dass uns diese Holzhackschnitzel schon seit längerem immer wieder auch beschäftigen. Und heute geht es um Holzhackschnitzel, die unentgeltlich getrocknet wurden. Und zwar in einer Trocknungsanlage, die an ein Blockheizkraftwerk angeschlossen war. Matthias, du hast dir den Sachverhalt angeschaut. Worum ging es denn da?
Ja genau, also die Klägerin, die hat ein Blockheizkraftwerk betrieben und so ein Blockheizkraftwerk, das erzeugt einerseits Strom, andererseits aber auch Wärme. Die Klägerin hat den erzeugten Strom ins Netz eingespeist und dafür eine Vergütung erhalten und die Wärme hat sie an ein Krankenhaus geliefert, auch gegen Entgelt. Und wegen dieser Wärmelieferung an das Krankenhaus hat die Klägerin einen sogenannten KWK-Bonus für ihre Stromlieferung bekommen, also ein höheres Entgelt auf die Einspeisung des Stroms aus dem BHKW. Ja, zusätzlich hat später die Klägerin eine Trocknungsanlage angeschafft und mit der Wärme, die im BHKW erzeugt wird, auch Holzhackschnitzel eines verbundenen Unternehmens, der A, getrocknet. Die A hat diese Holzhackschnitzel, diese getrockneten Holzhackschnitzel dann verwendet, um Mietwohnungen zu beheizen, die sie vermietet hatte. Die Klägerin hat kein Entgelt von der A bekommen, sie hat das also unentgeltlich gemacht. Sie hatte finanziell aber trotzdem etwas von der Trocknung. Denn durch diese Trocknung hatte sie einen Anspruch auf noch höheren KWK-Bonus für die Stromeinspeisung. Sie hat also noch mehr Geld für die Einspeisung von Strom erhalten.
Okay, aber wenn es unentgeltlich war, dann war hier vermutlich streitig, ob eine Wertabgabenversteuerung vorzunehmen ist, oder?
Ja, genau. Das Finanzamt ist tatsächlich davon ausgegangen, dass die Klägerin Wärme an die A geliefert hat und hat für diese unentgeltliche Lieferung von Wärme eine unentgeltliche Wertabgabe angenommen und Umsatzsteuer festgesetzt.
Okay, also Wärme wird ja für Umsatzsteuerzwecke in einem körperlichen Gegenstand gleichgestellt. Das heißt, die zur Verfügungstellung von Wärme ist dann auch eine Lieferung und keine sonstige Leistung. Jetzt hatte ich dich aber so verstanden, dass die Klägerin ja hier diese Holzhackschnitzel selbst mit der Wärme getrocknet hat. Müsste man dann nicht eher eine unentgeltliche sonstige Leistung annehmen?
Ja, genau so ist das. Das hat der BFH auch so gesehen. Denn die Klägerin hat der A ja keine Verfügungsmacht an der Wärme verschafft. Das hätte ja vorausgesetzt, dass die Klägerin die A befähigt hätte, dass sie im eigenen Namen über die zur Trocknung eingesetzte Wärme verfügen kann. Das war aber nicht so. Die Klägerin hat selbst bestimmt, ob und wie sie die Wärme für die Trocknung einsetzt. Die A hatte nie Zugriff auf die Wärme und im Ergebnis liegt dann eben eine unentgeltliche sonstige Leistung, nämlich diese Trocknungsleistung vor. Und das war hier auch sehr wichtig zu unterscheiden, denn bei unentgeltlichen sonstigen Leistungen nach § 3 Absatz 9a USTG setzt eine unentgeltliche Wertabgabe voraus, dass die sonstige Leistung aus außerunternehmerischen Gründen erbracht wird. Und bei der unentgeltlichen Wertabgabe nach 3 Absatz 1b, also der Abgabe von Gegenständen, gibt es diese Einschränkung nicht. Das heißt also, unentgeltliche Lieferungen von Gegenständen unterliegen selbst dann der Umsatzsteuer, wenn sie aus unternehmerischen Gründen erfolgen. Und hier war es ja so, Die Klägerin hat wegen der Trocknung der Holzhackschnitzel mehr Geld für die Einspeisung des Stroms bekommen, diesen höheren KWK-Bonus. Und da sagt der BfH, das reicht aus. Das sind ausreichende unternehmerische Gründe für die Trocknung.
Ja, das heißt, es ist aber ja ein gutes Ergebnis für die Klägerin. Die muss keine unentgeltliche Wertabgabe versteuern. Gibt es trotzdem noch einen Haken jetzt hier?
Ja, in der Tat, für die Klägerin leider gibt es tatsächlich einen Haken, denn der BfH versagt den Vorsteuerabzug aus Eingangsleistungen im Zusammenhang mit dieser unentgeltlichen Trocknung. Das betrifft zum einen die Anschaffung der Trocknungsanlage, die ja ausschließlich für die Trocknung der Holzhackschnitzel verwendet wird, als auch die Anschaffung des BHKW, zumindest anteilig, denn ein Teil der Wärme wird ja eben, der vom BHKW erzeugten Wärme wird eben für die Trocknung eingesetzt. Ja, und auch andere Eingangsleistungen, also zum Beispiel Betriebskosten für die Trocknungsanlage oder das BHKW, die berechtigen eben auch entweder nicht zum Vorsteuerabzug oder nur anteilig.
Okay, das finde ich jetzt aber schon etwas ja, überraschend. Also der BFH hat doch gesagt bezüglich der unentgeltlichen Wertabgabe, dass hier eine Trocknung aus unternehmerischen Gründen erfolgt. Wie begründet er jetzt die anteilige Vorsteuerversagung?
Ja, also der BfH sieht nur einen mittelbaren Zusammenhang zwischen dieser unentgeltlichen Trocknung und der erhöhten Vergütung für die Stromlieferungen. Den vorrangigen unmittelbaren Zusammenhang der Anschaffung dieser Trocknungsanlage und den übrigen Eingangsleistungen sieht er eben mit der unentgeltlichen Trocknung dieser Holzhackschnitzel. Und dazu sagt der BfH, diese unentgeltliche Trocknung ist keine wirtschaftliche Tätigkeit. Aber für den Vorsteuerabzug Voraussetzung wäre ja, dass die Eingangsleistung für eine wirtschaftliche Tätigkeit verwendet wird.
Okay, aber jetzt reicht doch in bestimmten Fällen auch ein lediglich mittelbarer Zusammenhang mit einer unternehmerischen Tätigkeit für den Vorsteuerabzug auch aus. Also es gibt doch dieses EuGH-Urteil in der Rechtssache Mitteldeutsche Hartsteinindustrie. Ist der BfH darauf auch eingegangen?
Ja, tatsächlich, dazu äußert sich der BfH auch. Aber der BfH ist der Meinung, dass die recht engen Voraussetzungen für diese Ausnahmefälle nicht gegeben sind im vorliegenden Fall. Eine Rechtsprechung zum Vorsteuerabzug bei mittelbarer Veranlassung geht es ja um Fälle, in denen ein Unternehmer Leistungen bezieht, um sie zwar einerseits unentgeltlich an einen Dritten weiterzuerbringen, aber andererseits gleichzeitig auch seine eigene unternehmerische Tätigkeit zu ermöglichen. Und dabei dürfen auch die bezogenen Eingangsleistungen nicht über das hinausgehen, was unerlässlich ist, um eben diese unternehmerische Tätigkeit zu ermöglichen, die eigene unternehmerische Tätigkeit. Ja, und hier war es so, die Anschaffung der Trocknungsanlage, und die unentgeltliche Trocknung, die hat ihre wirtschaftliche Tätigkeit, also die Stromlieferungen, ja lediglich gefördert und nicht erst ermöglicht. Denn sie hätte auch die Stromlieferungen vornehmen können ohne die unentgeltliche Trocknung, dann eben nur mit einem geringeren KWK-Bonus. Ja, und in der Folge ist es auch so, dass die Anschaffung der Trocknungsanlage und die unentgeltliche Trocknung eben sich auch nicht auf das beschränken, was erforderlich für die unternehmerische Tätigkeit, nämlich die Stromlieferungen ist.
Okay, das heißt dann aber auch, dass die Klägerin diese Trocknungsanlage nicht ihrem Unternehmen zuordnen konnte und damit dann auch keinen Vorsteuerabzug vornehmen, ja, konnte. Also das heißt, die Klägerin ist mit Umsatzsteuer belastet, zwar nicht dadurch, dass sie auf der Ausgangsseite eine unentgeltliche Wertabgabe versteuern muss, aber dadurch, dass sie eben auf der Eingangsseite hier keinen Vorsteuerabzug erhält.
Ja, ganz genau, so ist das. Das gilt übrigens auch anteilig für die Anschaffung des BHKW. Ich hatte es schon erwähnt, die Trocknung stellt eine nicht wirtschaftliche Tätigkeit dar und deshalb kann auch das BHKW insoweit, also anteilig, nicht dem Unternehmen zugeordnet werden. Denn das ist ja anders als bei der unternehmensfremden, also privaten Verwendung von Gegenständen, wo ich unter Umständen ein Zuordnungswahlrecht habe. Bei nicht wirtschaftlichen Tätigkeiten besteht dieses Wahlrecht eben nicht. Ja, es bleibt also letztlich festzuhalten, dass man nicht die umsatzsteuerliche Prüfung schon beenden kann, indem man sagt, es liegt keine unentgeltliche Wertabgabe vor, weil unternehmerische Gründe gegeben sind, muss trotzdem noch im zweiten Schritt, trotz dieser unternehmerischen Veranlassung noch prüfen, ob die unentgeltliche Tätigkeit dann doch zu Einschränkungen beim Vorsteuerabzug führt. Ja, und in unserem letzten Urteil heute geht es um die Aufteilung eines Gesamtentgelts auf Liefergegenstände mit verschiedenen Steuersätzen in der Systemgastronomie. Brigitte, ich nehme an, hier geht es um einen lebensnahen Sachverhalt, dem wir alle schon mal begegnet sind, richtig?
Ja, ganz genau. Und zwar geht es hier um Franchise-Nehmer, die in ihren Restaurants unter anderem Sparmenüs angeboten haben. Diese Sparmenüs bestehen ja bekanntlich aus einer Zusammensetzung von Speisen und Getränken, die dann zu einem Gesamtpreis verkauft werden. Und die Sparmenüs können natürlich entweder zum Verzehr vor Ort oder aber auch zum Außerhausverzehr dann erworben werden. Und jetzt ist es ja so, dass für die Abgabe von Speisen zum Außerhausverzehr der ermäßigte Steuersatz anwendbar ist. Dieser ermäßigte Steuersatz gilt aber nicht für die Abgabe von Getränken. Und vor dem Hintergrund ist dann eine Aufteilung des Sparmenüpreises, also des Gesamtpreises, auf die einzelnen Bestandteile dann auch notwendig. Und im Urteilssachverhalt hat die Klägerin jetzt diese Aufteilung nach dem Wareneinsatz vorgenommen. Das ist die sogenannte Food-and-Paper-Methode. Und diese Aufteilung wurde dann im Kassensystem des jeweiligen Restaurantbetreibers berechnet.
Wenn ich mich richtig erinnere, sieht die Finanzverwaltung ja eigentlich seit 2013 vor, dass man diese Aufteilung anhand der Einzelverkaufspreise vornimmt, richtig?
Ja, genau, das ist richtig. Also im Umsatzsteueranwendungserlass ist die Aufteilung nach dem Verhältnis der Einzelverkaufspreise so als Grundsatz vorgesehen. Es ist aber auch so, dass der Anwendungserlass dem Unternehmer ein Wahlrecht einräumt. Also er kann auch eine andere Aufteilungsmethode anwenden, wenn diese sachgerecht und gleich einfach ist wie die Aufteilung nach dem Einzelverkaufspreis. Und auch nach dem Anwendungserlass ist also das Verhältnis des Wareneinsatzes eine taugliche Aufteilungsmethode. Jetzt hat aber das Finanzamt hier im Streitfall vertreten, dass die Aufteilung nach dem Wareneinsatz, also nach Food and Paper, nicht gleich einfach ist wie die Aufteilung nach Einzelverkaufspreisen und dass sie auch nicht zu sachgerechten Ergebnissen führt. Und deswegen hat das Finanzamt dann hier eine höhere Umsatzsteuer festgesetzt.
Und was sagt jetzt der BFH dazu?
Ja, der BFH folgt der Ansicht des Finanzamts. Also er erkennt zwar auch an, dass es Ausnahmen vom Grundsatz gibt, dass nach Einzelverkaufspreisen aufzuteilen ist. Er stellt aber auch nochmal klar, dass Voraussetzung der Anwendung einer anderen Aufteilungsmethode ist, dass sie sachgerecht ist. Und im Streitfall ist die Sachgerechtigkeit dieser Food-and-Paper-Methode jetzt allein schon deshalb abgelehnt worden, weil diese Methode teilweise dazu geführt hat, dass sich hier Preise ergeben haben, die deutlich über dem Einzelverkaufspreis des Produktes lagen. Also das war zum Beispiel bei Produkten mit einem hohen Wareneinsatz wie Burgern der Fall. Und da sagt der BFH eben, das widerspricht der wirtschaftlichen Realität, wenn ich jetzt ein Sparmenü anbiete, das irgendwo einen Rabatt beinhaltet, dass ich dann für das einzelne Produkt im Sparmenü einen höheren Preis entrichten muss, als wenn ich es einzeln erwerbe. Und insoweit muss man jetzt auch berücksichtigen, dass der BFH hier am selben Tag noch ein anderes Verfahren ebenfalls zur Aufteilungsmethode verhandelt hat. Und in dem anderen Verfahren ist dieser Umstand, also dass hier im Einzelfall eine Überschreitung des Einzelverkaufspreises berechnet werden kann, auch erkannt worden. Und man hat deswegen mit einer Kappung gearbeitet. Also man hat sozusagen Food and Paper und die Einzelverkaufspreismethode kombiniert, indem man zunächst mal eine Aufteilung nach der Food and Paper Methode vorgenommen hat. Man hat den Preis, der sich ergeben hat, nochmal abgeglichen mit dem Einzelverkaufspreis. Und wenn der Einzelverkaufspreis hier höher war als der errechnete Preis, dann hat man eben den Einzelverkaufspreis dann zugrunde gelegt. Aber auch dazu hat der BFH entschieden, dass diese Aufteilung nicht sachgerecht ist. Der BFH sagt daneben noch, dass eine Sachgerechtigkeit auch deswegen nicht vorliegt, weil hier schwankende Einkaufspreise für die Bestandteile der Produkte nicht richtig berücksichtigt werden. Also diese Einkaufspreise wurden im System immer sofort eingepflegt. Die Bestandteile wurden aber nicht sofort verarbeitet und verkauft, sondern zum Beispiel innerhalb der ersten Woche. Das heißt, man konnte eben Einkaufspreis und Produkt nicht direkt verknüpfen. Und auch deswegen, sagt der BfH, lag hier keine sachgerechte Aufteilungsmethode vor.
Und heißt das jetzt, dass man nach diesen BFH-Entscheidungen überhaupt nicht mehr aufteilen kann nach Wareneinsatz, sondern man immer auf die Einzelverkaufspreise abstellen muss?
Nee, also so weit würde ich nicht gehen. Der BfH hat ja mal grundsätzlich anerkannt, dass eine Aufteilung nach dem Wareneinsatz auch möglich ist. Sie muss aber sachgerecht sein und sie muss der wirtschaftlichen Realität entsprechen. Wann jetzt genau eine Aufteilung sachgerecht ist, das muss man wohl im Einzelfall entscheiden. Dabei ist wichtig, dass es nicht allein maßgebend oder relevant ist, dass diese Aufteilung, die ich anwende, zu einer geringeren Steuer als die Einzelverkaufspreismethode hier führt. Also das spielt keine Rolle. Zu berücksichtigen ist auch noch, dass das Finanzamt hier im Streitfall noch argumentiert hatte, dass diese Berechnung der Food-and-Paper-Methode unglaublich kompliziert erscheint, weil die nur im Kassensystem möglich war und da ganz viele Rechenschritte erforderlich waren. Der BfH hat das aber nicht aufgegriffen, diesen Umstand. Also es kann hier also keine Rolle spielen, ob ich jetzt eine einfach manuell berechenbare Methode habe oder ob ich wirklich ein Computersystem einsetze und dann diese Aufteilung auf Knopfdruck quasi berechne. Wichtig ist, es muss sachgerecht sein. Vielleicht noch als Hinweis, wenn ich doch nach Einzelverkaufspreisen aufteile, dann hat der BfH nochmal klargestellt, dass hier die Bruttoverkaufspreise und nicht die Nettoverkaufspreise maßgebend sein sollen. Also es bleibt abzuwarten. Wichtig ist, diese Entscheidung ist ja nicht nur für die Systemgastronomie relevant, sondern kann auch bei anderen Unternehmen, die Kombinationsprodukte anbieten, die aus unterschiedlichen oder unterschiedlich besteuerten Produkten bestehen, hier relevant werden. Wichtig ist, auf die Sachgerechtigkeit zu achten. Und ja, ich glaube, hier ist nochmal Kreativität dann gefragt, wie man hier eine Aufteilung berechnen möchte. Gibt es denn sonst noch was Neues, Matthias?
Ja, erstmal vielen Dank, Brigitte. Ja, zum Abschluss würde ich ganz gerne noch kurz hinweisen auf das BMF-Schreiben vom 6. Juni 2025. Darin hat die Finanzverwaltung den Abschnitt 18e.1 im Umsatzsteueranwendungserlass angepasst. Ja, worum geht es hier? Hier geht es um die Bestätigung von ausländischen Umsatzsteueridentifikationsnummern. Wir wissen ja, die Gültigkeit ist besonders wichtig bei innergemeinschaftlichen Lieferungen. Da ist ja eine gültige Umsatzsteueridentifikationsnummer mittlerweile materielle Voraussetzung für die Steuerbefreiung. Aber auch bei sonstigen Leistungen kann der Nachweis wichtig sein, dass der Kunde Unternehmer ist, weil sich eben der Leistungsort danach richten kann. Ja, und derzeit kann man diese Abfrage beim Bundeszentralamt für Steuern entweder auf der Internetseite, schriftlich oder telefonisch stellen. Und diese letzten beiden Wege, die entfallen jetzt ab dem 20. Juli 2025. Ab dann können Sie die Anfragen nur noch über die Internetseite stellen. Damit sind wir auch schon durch mit der heutigen Folge von MAST. Wie gewohnt stellen wir Ihnen einen Link zum Podcast und zum Video im Nachgang zur Verfügung. Melden Sie sich bei Fragen gerne. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Zuschauen und Zuhören und freuen uns auf Sie beim nächsten Mal am 15. Juli, Ihr Umsatzsteuerteam von Flickocke Schaumburg.